Wir fahren heute Nachmittag weiter im Kolosserbrief. Und zwar kommen wir zu Kolosser 3, Abvers 18. Und diejenigen, die über den Livestream zugeschaltet sind, die können da unten am Bild auf der linken Seite vom Beobachter, vom Zuschauer hier gesehen, klicken und das Skript runterladen. Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herrn nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Auf dem Skript sieht man noch einmal die grobe Struktur des Kolosserbriefes. Es sind zwei große Teile, zuerst Kapitel 1 und 2, die Lehre von der Erhabenheit des Sohnes Gottes. Und dann Kapitel 3 und 4, die praktischen Konsequenzen der Lehre. Und jetzt sehen wir da in den verlesenen Versen, aus dem zweiten Teil, da geht es um den Christ in Ehe, Familie und in der Arbeit. Das, was wir in Kapitel 1 und 2 gefunden haben, ist so tief, erhaben, schön. Und es geht um den Herrn Jesus. Da werden unsere Augen von uns weg auf seine Erhabenheit und Herrlichkeit gelenkt. Und das allein hat ja schon eine enorme Auswirkung. In 2. Korinther 3 wird am Schluss gesagt, und das ist sehr interessant. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Hier wird konkret gesagt, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen und seine Herrlichkeit anschauen im Wort, dann hat das eine Wirkung auf unser Leben. Wir werden in sein Bild verwandelt. Es gibt manche Christen, die sagen, ich mag das nicht Lehre, sondern ich möchte gerne einfach praktische Anweisungen haben, um zu wissen, nach einem Sonntag, was ich am Montag machen muss. Okay? Und davon gibt es genug. Wenn man nur schon in den Lehrbriefen einmal sich alle Befehlsformen anstreicht, dann hat man schon hunderte von ganz konkreten Anweisungen fürs Leben. Ja, aber woher holen wir die Kraft, um das umzusetzen? Und das ist wirklich so, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen und auch sein vollkommenes Vorbild anschauen. Gerade im Hebräerbrief haben wir 5 Stellen, wo es geht, um das Thema Jesus sehen. Und das gibt uns Kraft, das umsetzen zu können. Und durch die Beschäftigung mit ihm werden wir ihm auch immer ähnlicher. Und genau das ist dann die Konsequenz aus dem Kolosserbrief. Kapitel 1 und 2, die Lehre von der Erhabenheit des Sohnes Gottes. Und das gibt uns auch die Motivation, diese Dinge in der Ehe, in der Familie, auf der Arbeit umzusetzen. Und die Anweisungen sind sehr klar. Da haben wir jetzt eben ganz konkrete Befehlsformen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Und ich habe da auf dem Skript hinzugefügt, ich meine, wenn man Bibelauslegung macht, das ist auch ein Hinweis für Predigten, da muss man darauf achten, dass man nicht einfach als Erklärung nochmals dasselbe sagt, was im Bibeltext sagt. Man muss sich überlegen, wie kann ich das mit anderen Worten nochmals sagen? Und dann wird das Bibelwort klar. Ja? Ich habe das auch schon erlebt, eine Predigt. Und eigentlich war die Predigt dann eigentlich nochmals dasselbe, was schon im Bibeltext stand. Das hilft dann nicht unbedingt weiter. Also, der Mann soll in der Ehe die Führung übernehmen, als Haupt. Das wird gerade in Epheser 5, 23 so ausdrücklich gesagt. Kurz aufschlagen, Epheser 5, 23. Das ist dieser wunderbare Abschnitt über die Ehe, von Vers 22 bis 33. Da steht eben in Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Der Mann ist das Haupt und darum wird hier gesagt, dass die Frau sich unterordnen soll. Aber ich habe da noch hinzugefügt, deshalb soll die Frau diese Stellung in der Schöpfungsordnung durch Fügsamkeit anerkennen. Aber nun ist ganz wichtig, wenn hier gesagt wird, dass der Mann das Haupt der Frau ist, dann darf man nicht weglassen, indem man daran denkt, in 1. Korinther 11 heißt es, und das Haupt jedes Mannes ist Christus. Also das heißt nicht, die Frauen ordnen sich unter und die Männer machen, was ihnen passt. Das geht gar nicht. Sondern wenn ein Mann fügsam ist unter den Herrn Jesus Christus und sein Wort, dann ist es für eine Frau im Allgemeinen, gibt auch da Ausnahmen, aber im Allgemeinen ist das für sie dann ziemlich einfach anzuerkennen und ich will mich auch fügen. Und diese Fügsamkeit des Mannes ist ganz etwas Wichtiges. Ich möchte auf eine Stelle hinweisen im Leben von Mose. Mose war ja der Führer Israels. Nicht alleine. Es gab noch 70 Älteste dazu. Aber er stach heraus. Und das kann sein, in der Führung, einer sticht mehr heraus, aber, jetzt muss man schauen, was da gesagt wird von Mose, in 4. Mose 12. Da wurde Mose sehr, sehr hart angegriffen von seiner Schwester Miriam und seinem Bruder Aaron. Die haben ihn zu Unrecht angegriffen und Vers 3 reagiert Gott. Vers 2 reagiert Gott. Nein, Gott reagiert in Vers 4, aber die Beschreibung in Vers 3 schützt Mose. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und hier hilft es vielleicht zu wissen, das hebräische Wort, das hier mit sanftmütig übersetzt ist, heißt eigentlich auch fügsam. Also es drückt aus, dass eben Mose fügsam sich dem Willen Gottes unterworfen hat. Und darum konnte er führen. Weil er selber auch bereit war, sich der Autorität des Herrn, des Wortes, zu unterwerfen. Und dann wird in Vers 19 gesagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, und seid nicht bitter gegen sie. Da könnte jemand denken, Frauen fügen sich und Männer lieben. Warum ist das so hier? Nein, Frauen lieben auch in der Ehe. Und es ist auch nicht so, dass es dort automatisch geht. Obwohl, so von der Tendenz her, ist es bei der Frau noch mehr in ihrem Wesen drin als bei vielen Männern. Auch da gibt es Unterschiede. Und darum ist es doch wichtig, in Titus 2, da wird gesagt, dass ältere Frauen in der Gemeinde, die sollen jüngere Frauen unterweisen. Erst in Titus 2, Vers 4 heißt es von diesen Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Also, Frauen leiten Frauen an, ihre Männer zu lieben. Und damit ist das auch eine Aufforderung an die Frauen. Aber es gibt mehr Aufforderung an die Männer, die Frauen zu lieben. Und das hat seinen Grund. Wenn man so beobachtet, sieht man auch, warum das nötig ist. Übrigens, was noch wichtig ist, diese Frauen unterweisen Frauen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Die Reihenfolge ist ganz wichtig. Wenn nämlich die Frauen die Kinder mehr lieben als den Mann, haben wir auch ein Problem. Und das gibt es auch. Und das darf nicht sein, dass die Kinder zwischen dem Ehepaar stehen. Es muss auch da eine Ordnung geben. Also die Frau muss dem Mann Vorrang geben, aber sich dann voll für die Kinder einsetzen. Ja, aber beim Mann ist es nötiger, diese Ermahnung. Und Epheser 5 sagt das sogar noch stärker. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also der Maßstab, der hier gegeben ist, ist die Hingabe des Herrn Jesus in den Tod. Und da weiß jeder, oh, wie erreiche ich dieses Ideal? Aber das steht eben vor uns. Und das Wort Gottes verlangt immer eigentlich einen höheren Preis als, oder einen höheren Maßstab, als wir denken, den haben wir schon. Das ist immer so. Aber das ist ein Grundprinzip im Leben, auch in der Kindererziehung. Wenn man sich den Kindern, den kleinen Kindern so anpasst, wie sie sind, ja, dann muss man eben auch so sprechen wie sie und auch nur so wenig Wörter benutzen wie sie. Aber so lernen Kinder nicht Sprache. Nein, wir müssen im Normalfall mit den Kindern normal sprechen, mit den kleinen Kindern. Und dann werden sie an diesem höheren Maßstab der Sprache, da ranken sie sich hoch. Und so lernen sie die Sprache. Also das, was als Input gegeben wird, ist immer höher als das, was man schon hat, damit man wachsen kann. Und darum wird uns eben gezeigt, der Maßstab ist die völlige Hingabe des Herrn Jesus. Und dann können wir den Rest des Lebens arbeiten. Und ich habe noch hinzugefügt auf dem Skript, wegen der Liebe des Ehemannes, wenn ein Ehemann das beachtet, was hier steht, dann ist sichergestellt, dass er in seiner Aufgabe als Haupt nicht zum Tyrannen wird. Der Tyrann ist eigentlich die Karikatur von dem, was Gott gemeint hat, wenn er spricht von Haupt sein. Und es ist ja so, in der Vergangenheit, in unserer Gesellschaft, hat es viele Männer gegeben, die waren Tyrannen. Das hat dem Feminismus Auftrieb gegeben. Der Feminismus konnte auf diesem Mist eben wachsen, gedeihen und sich ausbreiten. Wenn Männer in früheren Zeiten sich in unserer Gesellschaft, und ich sage das so, wie wenn ein christliches Abendland nur aus Christen bestehen würde, aus echten Christen, das war es ja nie. Aber wenn der Konsens war ja so in unserer Gesellschaft früher, dass diese Dinge stimmen, ja? Und trotzdem waren so viele Männer Tyrannen und haben hier völlig versagt. Und das hat eben dem Feminismus, der wäre auch sonst gekommen, aber das war der fruchtbare Boden für den Feminismus. Und da müssen wir als Gläubige eben ein offenes Auge haben, das darf nicht sein. Diese Karikatur, das passt überhaupt nicht zu Gottes Plan. Und dann wird hier sogar gesprochen von Bitterkeit gegen die Ehefrau. Das ist so hässlich. Aber es muss gesagt werden. Weil die Probleme sind da. Aber diese Probleme müssen bekämpft und überwunden werden. Vers 20. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Jetzt werden die Kinder angesprochen und da wird uns deutlich, die Eltern haben die hohe Aufgabe, die Autorität des Herrn zu vertreten. In der Parallelstelle, wenn ich das so sagen kann, denn es gibt ja ganz viele Parallelen in im Epheserbrief und im Kolosserbrief, wie wir schon ein bisschen jetzt gemerkt haben, in Epheser 6 wird das noch ein bisschen anders formuliert, in Vers 1 und 2. Epheser 6. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Also auch hier werden die Kinder aufgerufen zum Gehorsam, aber hier wird noch gesagt, gehorcht euren Eltern im Herrn. Das bedeutet, dass sie die Autorität der Eltern als Vertreter des Herrn anerkennen müssen. Und das meinte ich, als ich das eben hier geschrieben habe zu Kolosser 3, Vers 20, die Eltern haben die hohe Aufgabe, die Autorität des Herrn zu vertreten. Und darin ist begründet, deshalb müssen die Kinder ihnen Gehorsam leisten. Aber das zeigt auch wieder, die Eltern, jetzt Mann und Frau, die haben von Gott Autorität bekommen, die Kinder zu leiten. Aber dann ist es eben wichtig, dass gläubige Eltern sich bewusst sind und wir beide müssen selber auch dem Wort Gottes gehorchen. Wie können wir glaubwürdig Gehorsam von den Kindern erwarten, wenn es bei uns eben mit Gehorsam Gott gegenüber mangelt? Und Kinder, die sehen, dass ihre Eltern konsequent das tun möchten, was der Herr sagt, denen fällt es auch einfacher zu gehorchen. Zurück zu Kolosser 3. Vers 21, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Und da wird klar, Väter dürfen niemals ihre Macht missbrauchen. Kinder zum Zorn zu reizen, ist Missbrauch der Autorität, die Gott gegeben hat. Und das ist etwas sehr Schlimmes. Und hier wird klar gemacht, das wäre schädlich für die Kinder. Und weil die Kinder eben die Schwächeren sind, kann das eben dazu führen, dass sie mutlos werden, das heißt auch die innere Motivation verlieren. Und man sieht manchmal Kinder, fragt man sich, warum sind die so antriebslos? warum haben die so keine Initiative? Warum? Ja, es gibt noch mehrere Anschlussfragen. Und da muss man dann sich eben als Eltern fragen, haben wir die Macht missbraucht und sie dadurch eben so mutlos gemacht? Natürlich, der Herr hat auch da Mittel, um solche Missstände zu heilen, aber das braucht viel Ermutigung und Neuausrichtung auf den Herrn und sein Wort, und es braucht Zeit, dass solche Wunden heilen. Und darum lieber diese Wunden gar nie anrichten. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Dann geht der Apostel Paulus weiter zum Thema Arbeit. Er spricht die Knechte an, in Vers 22, und in Kapitel 4, Vers 1, die Herren. Das griechische Wort für Knecht ist doulos. Das kann bedeuten Sklave oder auch Knecht. Und es ist ziemlich wichtig, sich im Klaren zu sein, vor 2000 Jahren war die Sklaverei im Römischen Reich etwas Normales. Es gab eine kleinere Oberschicht, die Freien, und eine riesige Unterschicht, die Sklaven. Aber Sklaverei war nicht gleich Sklaverei. Also es gab viele Sklaven, da würden wir sagen, im Rückblick, das waren Angestellte. Und zwar, je nachdem, auf sehr hohem Niveau. Also es gab eben unter den Sklaven auch Gebildete, und die wurden eingesetzt als Lehrer oder als Pädagogen. Also solche, die sich mit den Kindern in der Freizeit beschäftigen mussten, mit ihnen Ausflüge machten, in die Natur erklären mussten und so weiter. Das waren Sklaven. Gut, die hatten nicht quasi einen ausbezahlten Lohn, aber sie hatten freie Kost und Logis. Das war der Lohn. Und eben, es gab solche, die wurden wie Tiere behandelt. Aber man muss wirklich wissen, es gab die ganze Bandbreite. Und grundsätzlich können wir also aus all diesen Stellen im Neuen Testament, wo in Epheser 6, auch wieder eine Parallelstelle, einfach ausführlicher als jetzt im Kolosserbrief, und dann auch 1. Korinther 7 und so weiter und so fort. Da sehen wir grundsätzlich Anweisungen über das Thema Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und darum können wir auch in einer Zeit, wo in unserer Gesellschaft, muss ich auch vorsichtig ausdrücken, denn es gibt eine riesige Sklaverei in unserer Gesellschaft, nur ist es so versteckt, mit schrecklichster Ausbeutung und Menschenhandel, alles versteckt. Und der Staat hätte Möglichkeiten, hier hart durchzugreifen, und macht es nicht. Weder in der Schweiz, noch in Deutschland und anderen Ländern. Aber ich meine so, jetzt abgesehen davon, die Sklaverei ist offiziell nicht da. Und in Amerika wurde sie abgeschafft. Ein Punkt in der Geschichte, offiziell. Aber man muss wissen, dass das ganz stark und entscheidend herbeigeführt wurde durch evangelikale Christen. Ja, ich erwähne nur den Namen Wilberforce. Die haben gekämpft in Amerika, dass die Sklaverei abgeschafft war. Das waren nicht die Sozialisten. Das waren Christen, die diese Missstände schließlich offiziell abschaffen konnten. Ja, also es geht um Arbeitnehmer, Arbeitgeber, und wenn wir da von Knechten lesen, Vers 22, dann wird ihnen gesagt, Knechte müssen ihre Arbeit als einen Dienst für den Herrn betrachten. Ich lese nochmals, ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herrn nach dem Fleisch. Nicht in Augendienerei, Das bedeutet, dass man arbeitet, dann, wenn der Chef zuschaut. Und wenn er weg ist, dann ist man am Handy oder im Computer auf einer anderen Seite. Also nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was irgendwer tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ja, da wird also klar gemacht, dass unsere Arbeit sollte ganz bewusst als ein Dienst für Gott gesehen werden. Und das war total revolutionär. Damals. Und in der Reformation haben die Reformatoren im 16. Jahrhundert diese Aussagen neu in der Bibel entdeckt. Und darum wurde in der Reformation auch das Wort Beruf geprägt. Beruf, nicht Job, ist nicht das Gleiche. Beruf kommt von Berufung. Das heißt, wir müssen unsere Arbeit sehen als einen Auftrag von Gott. Und dann ist natürlich Schreiner auf eine ganz andere Art. Auch Automechaniker auf eine ganz andere Art. Weil dann ist klar, dass man nicht zwei Buchhaltungen hat. Ja? Gerade in Italien ist das ja sehr üblich. Man hat eine Buchhaltung auf dem Tisch und eine unter dem Tisch. Ja? Und man möchte gerne bezahlt werden in bar, damit es nicht auf dem Konto erscheint. Ja? Und da kommt natürlich dazu, gerade der italienische Staat geht ja davon aus, dass Steuern hinterzogen werden. Und darum sind die Steuern so hoch, ja, wenn man sowieso davon ausgeht, dass die ja nicht das bezahlen, was sie bezahlen müssten. Das heißt, das System ist so korrupt, dass man davon ausgeht, dass die Leute betrügen. Aber es gibt in Italien immer noch solche Christen, die sind ehrlich. Und darum ist es so schwierig, Automechaniker in Italien zu sein. Eben mit nur einer Buchhaltung auf dem Tisch und keine unter dem Tisch. Ja, aber eben die Motivation liegt darin, ich arbeite von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Meine Arbeit ist ein Beruf. Und das ist so anders. Auch viele Christen sprechen über ihren Job. Und es ist eigentlich nur eine Arbeit, damit Ende Monat Geld auf das Konto kommt. Das ist so traurig. Und es macht auch klar, dass man eben nicht so denken muss, es gibt die säkulare Arbeit und dann gibt es die geistliche Arbeit. Natürlich hat man einen Vorteil, wenn man vollzeitlich als Evangelist oder Bibellehrer arbeiten kann. Also ich muss sagen, mein jüngster Sohn hat einen Vorschlag gemacht. 2024 geht unser Vater in die wohlverdiente Pension. Und jetzt haben wir noch Zeit. Wir wollen etwas organisieren, wo nur die Familie dabei ist und die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Okay. Und das Problem ist, er geht in die wohlverdiente Pension. Also die erste Frage ist, ist es wohlverdient? Und zweitens, das ist nur eine formale Sache. Mein Wunsch ist, es geht genau gleich vorwärts wie vorher. Und kräftemäßig habe ich mir gerade letztens überlegt, fühle ich mich gar nicht anders als damals, als ich 30 war. Ich habe mir so bewusst mal überlegt, als ich 30 war, jetzt muss ich wissen, wie fühlt man sich, wenn man 30 ist. Ja? Und ich muss sagen, ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl, ich hätte viel mehr Kraft als in meinen 20ern. Ja, also, ich gehe nicht in die Pension. Das ist klar. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, du, ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen, die pensioniert werden. Ich habe Professoren, die müssen mit 65 in die Pension, das geht nicht. Ja, aber die machen doch weiter. Ja, was? Weiter? Da gibt's Gesetze. Ja, gut. Ich hatte einen bekannten Professor, der ist bis 80 und, oder noch mehr ist er geblieben, aber die Leute haben schon gesagt, wann geht er endlich? Ja. Ja, also, nun zu sagen, ich habe ja gesagt, wie kann man eigentlich pensioniert werden, ohne dass man in ein Loch hineinfallen wird? Wie kann man die schönste Arbeit, die es gibt, eben plötzlich aufhören? Also ich würde depressiv werden. Und trotzdem müssen das so viele. Nur, viele haben gemerkt, das ist eben auch nur formell. Und der Herr macht eine neue Tür auf, um Aufgaben zu übernehmen, wofür früher wenig Zeit war oder keine. Und dann fällt man eben auch nicht in ein Loch. Aber es ist einfach so, das, was wir machen, muss eine Berufung sein. Und zwar eben so lange, wie der Herr die Kraft gibt dazu. Und zwar eben für den Herrn. Eine Berufung, nicht ein Job. Und sonst muss man den Job wechseln. Unbedingt. Und einen Beruf annehmen. Aber ich bin ja davon ausgegangen, diese Trennung säkulare Arbeit, geistliche Arbeit, die ist problematisch. Und wir sollten eben unsere sogenannte säkulare Arbeit als geistliche Arbeit für den Herrn sehen. Und dann wird es ganz anders. Und eben auch das mit der Augendienerei und eben in bestimmten Momenten ist man fleißig und in anderen ist man froh, dass niemand zuschaut. Das fällt dann weg. Und dann sagt der Apostel Paulus in Vers 24, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Was ist damit gemeint? Viele Ausleger denken, das ist der Lohn. Das ist der Lohn für das, was wir als Gläubige tun. Ja, natürlich. Es gibt viele Stellen, die sprechen darüber, dass wir eben einmal vom Herrn Lohn bekommen werden für alles, was wir aus Liebe für ihn getan haben ab der Bekehrung. Das, was wir Liebes vor der Bekehrung getan haben, das war schon gut, dass es lieb war. Aber das wird im Hebräer 9 genannt, tote Werke. Das sind keine Sünden. Aber tote Werke in dem Sinn, vor Gott zählen sie nicht, dass es dafür Lohn geben könnte. Wir können mit Werken vor der Bekehrung nicht vor Gott kommen und denken, das wiegt etwas auf. Das sind in Gottes Augen tote Werke. Das ist nicht das gleiche wie böse Werke. Ja, wir finden im Neuen Testament beide Ausdrücke, tote Werke, böse Werke. Aber das zählt nicht. Aber ab der Bekehrung, alles, was wir aus Liebe für den Herrn tun, wird einmal Lohn geben. Und da haben wir die Stellen, Römer 14, 10 und 2. Korinther 5, Vers 10, wo es geht um den Richterstuhl Christi. Das heißt, wenn die Posaune tönen wird, am Tag der Entrückung, dann werden die Heiligen einmarschieren und dann werden wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und unser Leben wird durchleuchtet werden. So steht das in 2. Korinther 5, schlagen wir mal auf, Vers 10. Parallelstelle zu Römer 14, Vers 10. So kann man das mit Eselsbrücke sich merken. 10, 10. Wo der Begriff des Richterstuhls vorkommt. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Das heißt, wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und unser Leben wird beleuchtet werden im Licht Gottes. Für viele Gläubige ein Schock. Und auch die Frage, ja, aber wie ist das? ich habe doch in Hebräer 10 gelesen, Gott sagt, ihr Sünden und ihr Ungerechtigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wird Gott, wenn es hier heißt, offenbar werden? Wird Gott alles nochmals aufrollen? Übrigens, gedenken, nicht gedenken, ist nicht das gleiche wie vergessen. Gott ist allwissend. Und zum Beispiel die Tatsache, dass der gläubige und wiedergeborene Petrus den Herrn damals in der Nacht, als er verhaftet wurde, verleugnet hat, das ist im Neuen Testament aufgeschrieben worden. Und in Psalm 119 heißt es, dein Wort steht in Ewigkeit in den Himmeln. Das werden wir auch noch in 2 Millionen Jahren in der Bibel im Himmel nachlesen können. Die Bibel im Himmel, das bleibt. Aber Gott wird nie mehr gedenken. Gedenken heißt, dass man, ja, wie vor einem Denkmal, die Böses getan. Ja. So richtig, nochmals so eine Erinnerung rufen. Immer einmal im Jahr, am Yom HaZikaron, am Tag des Gedächtnisses, da ertönen in Israel die Sirenen um 10 Uhr morgens und dann stoppen alle. Wird nicht mehr gearbeitet auf der Autobahn, man hält das Auto an und dann kommt die Gedenkminute für die 6 Millionen Getöteten in Konzentrationslagern. Und eben, man gedenkt all dieses Bösen, das geschehen ist. Aber Gott macht eben keine Gedenkzeiten mehr in Ewigkeit für unsere Sünden. Vergeben ist vergeben, und zwar so, dass Hebräer 9 sagt, dass der Herr Jesus durch sein Opfer unsere Sünden abgeschafft hat. Und Zacharja 3 sagt, an einem Tag alle Sünden hinweggetan. Das ist an Karfreitag geschehen. Und der Jesus konnte sagen, es ist vollbracht. Das ist die totale Entlastung, die wir haben. Aber wenn wir dann in die Herrlichkeit kommen, wird der Herr mit uns persönlich über diese Dinge sprechen. Das ist nicht für die ganze Öffentlichkeit. Und wenn wir denken an gewisse Dinge, die wir eingesehen haben und bekannt haben, dann müssen wir sagen, ja, ich habe das eingesehen. Aber wenn wir das Ganze mal sehen werden aus der Perspektive des Herrn Jesus, dann werden wir sehen, ja, wir haben schon vieles eingesehen. Aber es gibt noch mehr zu sagen. Und das Wunderbare ist, wir können uns auf diesen Tag freuen. Denn dann werden wir mit dem Herrn in völliger Übereinstimmung gebracht werden. Das heißt, wir werden alles so sehen und beurteilen wie er. Und es wird überhaupt kein kleinster Schatten mehr sein zwischen dem Sohn Gottes und uns. Und das ist doch wunderbar. Also es geht nicht darum, dass der Herr uns die Sache nochmals vorhalten wird, sondern er wird mit uns die Sache sprechen und klären. Und für all das, was wir aus Liebe zu ihm getan haben, wird es Lohn geben. Und darum spricht 1. Korinther 9 über diese Siegeskränze. Dort wird gesprochen über den Siegeskranz, den unvergänglichen Siegeskranz. In Jakobus 1 wird gesprochen über den Siegeskranz des Lebens. 2. Timotheus 4 über den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und 1. Petrus 5 über den Siegeskranz der Herrlichkeit. Das Wort Stephanos meint dort nicht eine Königskrone, wird manchmal übersetzt mit Krone, sondern es ist der Siegeskranz des Sportlers. Nach dem Lauf. Nach dem Sportkampf. Und so werden wir Belohnung bekommen für die Treue in unserer Nachfolge, die verglichen wird mit einem sportlerischen, Höchstleistungskampf. Und das ist eben Belohnung. Viele Stellen sprechen also über diese Belohnung, die wir bekommen werden für das, was dem Herrn gefallen hat, und für das andere, werden wir keinen Lohn bekommen. 1. Korinther 3 wird gesagt, wenn jemand Werke aufweist, die waren Holz, Heu, Stroh, zum Beispiel man hat Gemeinde gebaut mit der falschen Musik und mit den falschen Managementmethoden, dann war das Heu. Und der Tag wird ein Feuer geoffenbart und das Heu wird verbrennen. Und dann heißt es, er wird Schaden leiden. Aber dieses Schaden leiden heißt nicht, wir werden nochmals gerichtet, sondern dafür wird es keinen Lohn geben. Und das ist natürlich ein gewisser Verlust für die Ewigkeit. Aber niemand wird dann in der Ewigkeit traurig sein. Weil Offenbarung 21 sagt, dass schließlich Gott alle Tränen von den Augen abwischen wird. Und das ist ja so wunderbar. Gott hat uns Menschen geschaffen, dass wir Tränen bekommen, wenn wir traurig sind. Und wer hat schon mal einen Affen gesehen im Zoo, der weinte mit Tränen? Das ist eben etwas ganz typisch Menschliches, was im Tierreich nicht üblich ist. Ich sage jetzt nicht absolut, ja, aber nicht üblich. Ja. Und was ist da mit den Krokodilstränen? Ja, das sind eben genau diese Tränen, riesig groß, hat nichts zu tun mit den Gefühlen der Krokodile. Die Krokodile, was haben die für Gefühle? Ja, das sind Reptilien. Und mit denen kann man keine Beziehung aufbauen. Ich meine, da haben wir einen Spezialisten, Zoowärter. Und hast du mit Krokodilen jemals Beziehung aufgebaut?
Beziehung schon, aber die ist auf sehr tiefem Niveau.
Okay, also haben die Freude gehabt, wenn du so gestreichelt hast?
Nein, das nicht.
Wo hast du gemerkt, dass etwas Emotion zurückkommt? Also beim Streicheln nicht.
Also, ich musste da jeden Tag rein.
Ja.
Und mein Vorgesetzter hat mir empfohlen, ein Reisbesen mitzunehmen, habe ich gefolgt. Irgendwann stand das Weibchen hinter mir, Mund so auf.
Oh, Mund auf, ich sage das für den Livestream. Das Weibchen hinter dir, aber du hast es befolgt, man muss einen Reisbesen dabei haben und dann... Oh. Also, mit dem Besen auf die Schnauze und dann mit schlotternden Beinen raus. Okay, aber es ist doch ganz anders, wenn man zu tun hat mit Säugetieren, ja, die eine ganz andere Emotion haben. Und wir kennen sie natürlich von den Hunden. Unglaublich, was da an Emotionen und Gefühlen rüberkommt, nicht wahr? So, dass gewisse Menschen sich gar nicht mehr trennen können von ihrem Hund. Ja, und... Das wollte ich ja sagen, es ging um Krokodilstränen. Das ist ein physiologischer Austausch, körperlich, der da passiert. Hat nichts zu tun mit Traurigkeit. Und darum sagt man, jemand, der nicht Buße tut, aber als die ganze Sache auffliegt, mit riesigen Tränen weint, das sind Krokodilstränen. Und das ist eben etwas anderes. Aber bei den Menschen sind die Tränen mit Emotionen und manchmal ganz tiefen Emotionen verbunden. Man denkt an Herrn Jesus am Grab von Lazarus. Der kürzeste Vers in der Bibel, im Neuen Testament, Johannes 11, 37. Jesus vergoss Tränen. Der Herr hat tief mitgefühlt und wir dürfen das auch. Und Gott hat uns diese Fähigkeit mit Tränen gegeben. Also übrigens nicht nur für Frauen, auch für Männer. Und man hat ja auch genau ausgerechnet, wie viele Liter jeder Mensch pro Leben weint. Also es gibt ja schon Estimationen, Vorstellungen. Bei Frauen sind es etwas mehr als bei Männern. Aber müsste gar nicht so sein. Und wir haben die Zusage, er wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Und darum, es wird eine völlige Glückseligkeit geben in der Ewigkeit. Und trotzdem Unterschied im Lohn. Es bleibt. Und darum heißt es, er wird Schaden leiden. Aber jetzt noch eine Ermutigung. Also ich will ja raufziehen und nicht runterziehen. Und das hat mich einmal so bewegt, als ich das zum ersten Mal so gesehen habe in 1. Korinther 4. Vers 5. Hier wird erklärt, man soll nicht über verborgene Motive im Menschen urteilen. Ja, weil von außen her können wir nicht in die Tiefen der Seele eines anderen hineinschauen. Und wenn wir Motive beurteilen in der Tiefe des Menschen und sagen, ja, das ist so und so, dann können wir sehr viel Unrecht tun. In 1. Korinther 5 geht es dann um Ausschluss aus der Gemeinde. Und dort geht es darum, man muss aber die Taten beurteilen. Und natürlich an manchen Taten kann man auch sehen, dass das kommt aus Eifersucht heraus. Ja, und das kommt aus Bosheit heraus. Ja, aber wenn man einfach die Menschen beurteilt in ihrem Innersten, sehr, sehr aufpassen, weil man da Unrecht tun kann. Und darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5, so urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Vielleicht steht einem schon die Luft an. Der Herr wird alles, die tiefsten Gedanken unserer Herzen, über die wir uns vielleicht selber nicht im Klaren waren, ans Licht bringen. Und dann heißt es im nächsten Satz, und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Das heißt also, es wird vor dem Richterstuhl des Christus Lob Gottes geben, nicht nur für das, was wir getan haben, sondern auch das, was wir Gutes gedacht haben. Vielleicht Absichten hatten oder einen Wunsch, das und das zu tun. Aber es gab Gründe, warum wir das nicht konnten. Vielleicht wegen Krankheit, fehlender Kraft und so weiter. Der Herr sieht das. Und das wird ans Licht kommen. Das ist grandios. Also, wenn man wirklich den Weg mit dem Herrn geht, dann kann man sich auf den Richterstuhl Christi freuen. Und wenn wir wirklich den Herrn lieben und in dieser Gesinnung beten, wie David in Psalm 139 in den letzten Versen, prüf mich, oh Gott. Und erkenne mein Herz. Es ist ja unser Wunsch, dass wir so beurteilt werden möchten, wie der Herr uns sieht. Und manchmal sind wir uns selber nicht ganz im Klaren über unsere Motive. Darum sagt Paulus in 1. Korinther 4, ich habe das jetzt nicht mehr gelesen, sagt er, eben, man soll nicht vor der Zeit beurteilen, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Das heißt, es kann dann eben schon Gründe geben, warum man mich eigentlich anklagen könnte, aber ich bin mir selber nicht so bewusst. Aber der Herr wird das ans Licht bringen. Und das ist eigentlich, wenn man wirklich mit dem Herrn leben will und mit ihm immer mehr in Übereinstimmung kommen will, ist das ja unser Wunsch. Und dann ist alles geregelt. Und dann kommt die Hochzeit im Himmel. Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes. Dort heißt es von der Braut, das ist die Gemeinde, dass sie sich in feine, weiße Leinwand kleidet. Also das weiße Hochzeitskleid ist nicht eine Erfindung der Gesellschaft, sondern das ist eine göttliche Idee. Und dann heißt es, welches die Gerechtigkeiten der Heiligen sind. Das heißt, jeder Faden ist eigentlich etwas, was wir aus Liebe für den Herrn getan haben. Der Herrlichkeit der Gemeinde am himmlischen Hochzeitsfest eben beigetragen hat. Und dort heißt es, denn seine Braut, die Braut des Lammes, hat sich bereitet. Und dieses hat sich bereitet heißt im Klartext, alles geklärt am Richterstuhl des Christus. Also Entrückung, Richterstuhl des Christus, alles geklärt. Und dann gibt es nur noch diese riesige, höchste Freude, die dort in Offenbarung 19 beschrieben ist. Also verlocket und jauchzt, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. eine Freude ohne jeglichen Schatten. Und darauf können wir uns ja nicht nur freuen. Und übrigens, die, die schon verstorben sind, die Gläubigen, die uns vorangegangen sind, meinen wir wirklich, dass die, sagen wir, die im ersten Jahrhundert heimgegangen sind, dass die rund 2000 Jahre warten, bis alles geklärt wird vor dem Richterstuhl des Christus? Die haben das schon hinter sich. Ja, natürlich. Da wurde alles schon geklärt. Und wenn wir jetzt die letzte Generation sein dürfen, wir alle hier, dann haben wir das noch vor. Nachher ist alles geklärt, die ganze Gemeinde. Und dann kommt die Hochzeit des Lammes. Ja, aber für Gläubige, die Dinge im Leben bewusst stehen lassen, sie wissen, da ist eigentlich etwas nicht in Ordnung. Auch in der Beziehung zu anderen bewusst nicht. Die wollten auch nicht etwas verbessern. Ja, da werden Tränen fließen noch am Richterstuhl des Christus. Weil dann wird das geklärt. Aber wichtig ist zu wissen, es gibt auch Dinge, die können wir nicht klären. Auch wenn wir wollen. Wenn der andere das anders sieht. Und ich habe das erlebt, konkret. Und nicht nur einmal, immer wieder. Wenn die es anders sehen. Was will man? Will man sie zwingen? Sicher nicht. Da muss man geduldig warten. Und darum ist so hilfreich, auch Römer 12, so viel an euch ist, leben mit allen Menschen in Frieden. Und dann darf man auch so ruhig werden. Aber mir geht es darum, wenn jemand wirklich gegen jemand anderen einen Hass hat und gerne seine Sünde wieder hervorholt und sich darin ja, im Gedenktag sonnt. Ein bisschen krass beschrieben. Aber diese Dinge werden dann geklärt werden am Richterstuhl. Und da wird geweint werden. Aber auch dann, nachher ist alles klar. Und das ist eben der Lohn. Und an diesem Richterstuhl wird auch dann festgelegt werden, welchen Lohn jeder Einzelne bekommt. Da können wir dann Lukas 19 reinnehmen, das Gleichnis von den Pfunden, wo der eine bekommt 10 Städte für das tausendjährige Reich. Man muss sich vorstellen, Timon bekommt Sao Paulo. Ja, es wird konkret sein. Wir werden ja Verwaltungs-, Leitungsaufgaben im tausendjährigen Reich bekommen und ich zähle jetzt nicht noch 9 andere Städte auf, aber eben ein anderer bekommt 5 Städte. So wird das am Richterstuhl festgelegt und wenn dann der Herr Jesus mit den Gläubigen kommen wird, auf dem Ölberg erscheinen wird, dass jemand sein Gedanke da auf dem Ölberg stehe und denke, der Herr wird kommen mit allen Heiligen, da an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe. Und dann wird der Herr von Jerusalem aus sein Reich errichten über die ganze Erde und gewisse Heiligen werden dann nach Südamerika gehen und andere nach Asien, nach Afrika. So wird der Herr herrschen über die ganze Welt durch die Gläubigen. Aber das wird alles dort am Richterstuhl Christi festgelegt. Nun, der langen Rede kurzer Sinn. Wir sind ja ausgegangen von Kolosser 3, Vers 24. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ich habe gesagt, manche denken, das ist der Lohn für die Treue. Ist es nicht. Denn hier geht es um das Erbe, nicht um den Lohn. Und dieses Erbe werden alle Gläubigen bekommen. Römer 8 sagt, wir sind Erben Christi, Erben Gottes und Miterben Christi. Das heißt, Gott gibt der Gemeinde die ganze Welt. Ja, das ist unser Erbe. Dann mit den Aufgaben wird das unterschiedlich je nach Lohn verteilt. Aber grundsätzlich, dass wir alle Weltherrscher werden, weil wir Könige und Priester sind, wie Offenbarung 1, Vers 5 sagt, Dann heißt das also, das Erbe ist, dass wir mit Christus die Herrschaft über das ganze Universum antreten werden. Und das bekommen alle Gläubigen, nicht abhängig von der Treue. Warum wird das hier gesagt zu den Sklaven? Ihr dient dem Herrn Christus. Und vorher, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Das heißt, ihr Sklaven, unterstellt unter einem Herrn, vielleicht einem bösen Herrn. Und der ist wiederum all diesen Ämtern im Römischen Reich, die hinaufgingen bis zum Kaiser, unterstellt. Und ihr seid das unterste Glied der Hierarchie im Römischen Reich wie eine Pyramide, ja? Aber ihr müsst wissen, ihr werdet einmal Weltherrscher sein. Ihr werdet ganz oben in der Pyramide sein. Und jetzt da unten. Aber eben, wenn ein Sklave weiß, ich bin eigentlich höher als mein Herr, mein ungläubiger Herr, ja. Und das gibt eine ganz andere Sicht auf die zum Teil schweren Sachen, die man vom Chef, der Chefin erlebt. Also nochmals, Vers 23, was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus, dem Herrn Messias. Das bedeutet, dem kommenden Herrscher über die ganze Welt. Darum wird der Jesus hier genannt, Herr Christus, das wäre Adonai, Mashiach. Der Messias wird genannt Adonai in Psalm 110. Der Herr zu deiner Rechten, Adonai zu deiner Rechten, und das ist der Messias, der Herr Jesus. Und zwar eben dieser Adonai Mashiach, das ist der Gesalbte, König, Priester und Prophet. Christus, Messias, heißt ja Gesalbter. Ihr dient dem, der das oberste Sagen haben wird und mit dem ihr einmal das ganze Erbe, die ganze Welt teilen werdet. Ich muss das vielleicht noch kurz unterstreichen, weil alles, was man nur sagt und nicht in der Bibel nachschaut, bei den meisten geht das rundweg wie beim Ping-Pong-Spielen mit dem Ball. Neben den Tisch runter. Und alles, was man nachschaut, das kann man sich eben besser merken. Und da heißt es doch tatsächlich in 1. Korinther 3, Vers 21, so rühme sich denn niemand der Menschen. Denn alles ist euer. Das heißt, alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Eines Mal im Zug gefahren und da hat jemand gefragt, da im gleichen Abteil, oh, dieses Schloss, wem gehört das? Und er hat gesagt, das gehört meinem Vater. Und das ging auch so weiter bei anderen Sehenswürdigkeiten. Und er hat immer behauptet, das gehört seinem Vater. Und dann wollte natürlich der andere mal wissen, wer denn sein Vater ist. Und hat es ihm erklärt. Ja, so geht man ganz anders durch die Welt, wenn man weiß, das gehört mir. Nur, aufgepasst, wir können nicht jetzt abholen. Jetzt ist noch nicht Zeit, um abzuholen. Ja, also die Besitzverhältnisse müssen wir achten. Aber alles ist euer. Und so sagt der Apostel Paulus, ihr werdet das Erbe bekommen. Und das müsst ihr euch überlegen, wenn ihr so auf der untersten Stufe der Pyramide im Römischen Reich steht und je nachdem Schweres erlebt. Und dann ganz allgemein Vers 25, denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das Ansehen der Person. Man kann nicht einfach leben, wie man will. Es hat Konsequenzen. Und dann spricht Paulus eben die Herren an. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und Da habe ich dazu geschrieben, Herren müssen sich im Klaren sein, dass Sie selber Knechte Gottes sind. Das soll Sie motivieren, gut zu Ihren Untergebenen zu sein. Eben wenn man in einer leitenden Funktion in der Firma ist, im Unternehmen, im Beruf, da muss man sich im Klaren sein, aber ich bin nicht die Spitze der Pyramide, sondern der Herr steht über mir. Und ich kann nicht einfach tun, was ich will. Denn Vers 25 vorher, das gilt. Das ist kein Ansehen der Person. Und das hilft eben als Arbeitsgeber, wirklich gerecht und gut mit Untergebenen umzugehen. Und auch zu achten auf gerechte Löhne. Da brauchten wir auch nicht die Sozialisten, die uns das lehrten. Denn in Jakobus 4 heißt es, Jakobus 5 heißt es, der Lohn der Schnitter ist vor den Herrn Zebaoth gekommen, schreit zu ihm. Der vorenthaltene Lohn. Gott will gerechte Löhne. Das ist etwas grundsätzlich Biblisches. Und eben wenn man als Herr eben sich weiß, ich unterstehe meinem Herrn und bin ihm fügsam, dann geht man ganz anders um mit denen, die einem gegenüber fügsam sein müssen. Das bewahrt eben vor Tyrannei. In Vers 2 lesen wir weiter, verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Ich habe dazu geschrieben, das Einstehen im Gebet soll andauernd sein. Verharrt im Gebet. Also, dass wir Anliegen, die der Herr uns aufs Herz legt, dass wir die immer wieder vor den Herrn bringen. Und dann wird gesagt, wacht darin. Und dazu habe ich geschrieben, Gebet muss zudem nüchtern sein, nicht ekstatisch. Das ist ja hochaktuell in unserer Zeit, wo man das Ekstatische auch ins Gebet hineingebracht hat. Ja? Vielerorts in der Christenheit. Aber 2. Timotheus 4, Vers 5, das ist ein direkter Befehl. Das ist einer dieser hunderten direkten Befehle im Neuen Testament. Und dort steht, Vers 5, du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. In einem Vers haben wir gleich 4 neutestamentliche Gebote. In meiner Bibel streiche ich die speziell an, die Befehle. Da kann man so durch die Bibel gehen. Oh, dann weiß man, was man am Montag zu tun hat. Ja, so konkret ist die Bibel. Und zwar in den Lehrbriefen haben wir hunderte von Befehlen. Ich war allein schon im 1. Timotheusbrief, 6 Kapitel, da habe ich mehr als 30 Befehle angestrichen. 2. Timotheus, auch ein kurzer Brief, 4 Kapitel, auch Größenordnung von 30 Befehlen. Titusbrief, auch sehr kurz, nur 3 Kapitel, auch etwa 30 Befehle. Nur schon mit diesen 3 kleinen Briefen haben wir 90 Befehle. Da merken wir, wir bewegen uns auf einer ganz anderen Ebene, als wenn ein Rabbi sagt im Judentum, wir sind stolz, dass wir 613 Gebote in der Tora haben. Ja? Und einer im Talmud sagt, ich bin so dankbar, dass Gott mich als Mann erschaffen hat und nicht als Frau. Und das wurde ja schon gebraucht, um antisemitisch gegen die Juden vorzugehen. Seht ihr, so üble Aussagen über Frauen findet man da. Das ist typisch rabbinisch provokative Sprache. Es gibt in der Tora mehr Gebote für Männer als für Frauen. Zum Beispiel dreimal im Jahr nach Jerusalem zu gehen, am Passa, Pfingstfest und am Laubhüttenfest, das ist ausdrücklich nur für die Männer. Mit Rücksichtnahme auf die Frauen, die mit ihren Kindern, mit ihren Kleinkindern zu Hause bleiben müssen. Ja, und so gibt es mehr Gebote, und er hat das überspitzt gesagt, mit dem Einhalten von Geboten kann ich Gott zeigen, dass ich ihn liebe. Das ist auch ein neutestamentliches Prinzip, ja? Wer Jesus von seinen Geboten spricht, in Johannes 14, und sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und darum möchte ich so viele wie möglich haben. Und bin froh, dass ich nicht so wenig habe wie Frauen, die zu Hause bleiben dürfen mit den Kindern. Ja, das ist das provokativ Überspitzte. Aber ich will damit nur sagen, da kommen wir mit dem Neuen Testament noch weiter. Weil, zählt mal alles zusammen. Da verlassen wir bald die 613 Gebote der Tora. Und das Gesetz des Christus, wie das genannt wird in Galater 5, das sind die Gebote, die der Herr Jesus der Gemeinde gegeben hat, seit seinem Kommen als Messias. Galater 6, das Gesetz des Christus, das enthält noch mehr. Aber wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, wie die meisten unter dem Gesetz, die gar nicht bekehrt waren. Viele Israeliten waren nicht bekehrt. Aber wir haben das neue Leben und den Heiligen Geist und sind so mit Kraft ausgerüstet, um das umzusetzen. Ja, das war so ein kleiner Exkurs wegen der vier Gebote in Vers 5. Aber mir ging es ja darum, du aber sei nüchtern in allem. Und das Wort nüchtern sein, habe ich im Skript noch ausgeführt, ist das griechische Wort nepho. Und nepho wird in dem Standardwörterbuch zum griechischen Neuen Testament von Walter Bauer. Es gibt auch noch viele andere, viel bessere Wörterbücher, wie zum Beispiel das von Menge. Das ist fantastisch, ein Geheimtipp. Der hat so viele Bedeutungen. Übertrifft Walter Bauer bei weitem. Und dann gibt es unzählige andere, die in meiner Bibliothek gelagert sind. Ja, und aber hier hat er das sehr schön umschrieben, der Walter Bauer, darum zitiere ich ihn. Nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher seelischen und geistigen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit. Da kommt man mit dem charismatischen Beten nicht mehr durch. Das ist ja gerade dort das Problem. Abwesenheit von jeglicher seelischen und geistigen Trunkenheit. Das ist ein Gebot. Geht nicht, ist nicht biblisch. Und man muss eben nicht verwechseln Ekstase mit Herzenshingabe an den Herrn. Ja? Es ist genau etwa so, Betrunkenheit, diese Fröhlichkeit, die muss man nicht vergleichen mit der Freude im Herrn. Ja? Das ist ein ganz anderes, ganz anderer Gefühlsbereich. Und das, was man in der Charismatik eben erlebt, wenn man so richtig in einen Zustand kommt, wo es irgendwie so abhebt, das hat mit einer gewissen Berauschung etwas zu tun. Aber es ist nicht das Gleiche wie diese tiefe innere Freude am Herrn, die man sogar auch in Momenten, wo es einem ganz mies geht, man wirklich am Boden ist, aber sich so richtig auch eingehüllt in der Gnade des Herrn spürt und trotzdem diese tiefe Freude im Herzen. Und Paulus sagt in 2. Korinther 6 von allen Mühen in seinem Dienst, und dann sagt er, als Traurige und uns alle Zeit freuend. Wie geht das? Es geht. Und das sind ganz tiefe Gefühle. Aber das ist eben nicht ekstatisch. Aber unsere Gefühlswelt, die hat der Herr uns geschenkt. Und es ist ja bekannt, dass in manchen christlichen Kreisen wird alles, was mit Gefühlen zu tun hat, wird kritisch gesehen. Ja, weil es die Gefühle gibt, eben Überstürztheit, Exaltiertheit, Unnüchternheit, Da haben wir wirklich ein Problem. Aber der Herr hat uns ausgestattet mit einer tiefen Fähigkeit zu empfinden. Und das ist nicht bei allen Menschen gleich. Ja? Es gibt auch solche, die haben ein sensibleres, vegetatives Nervensystem. Künstlern. Das mir damals als junger Pianist am Konservatorium mein Lehrer beigebracht, hat gesagt, wir haben eben ein, okay, haben überlegt, ja, das stimmt. Ja, weil man kann nicht Musik machen und nicht ganz, ganz tiefe Gefühle haben. Und die hat der Herr uns gegeben. Aber das ist nicht etwas Berauschendes. Und man sieht in der Musik den Unterschied. Zum Beispiel, wenn man Rockmusik hört, gibt es auch starke Emotionen. Aber dann muss man vielleicht als Gegensatz mal sich anhören von Bach, den Choral, Jesus bleibe meine Freude. Das Orchester geht durch, immer in Dreier-, Achtelgruppen, und dann kommt der Chor und singt, Jesus bleibet meine Freude. Und warum zieht sich da im Orchester so durch? Es ist richtig Bach, der fließt, ja. Und das soll ausdrücken, Jesus bleibet meine Freude. Was auch kommen mag an Leiden, das Bleibende wird musikalisch ausgedrückt und dann der Chor. Und der Rhythmus wird eben nicht so geführt wie in der Rockmusik, wo jeder Schlag immer genau gleich ist. Man weiß genau, was kommt. Und darum kann das Hirn runterfahren. Das ist ja nicht mehr interessant. Sondern das ist die Sache des Dirigenten, dass er das Tempo führt, verlangsamt, wieder neu ansetzt. Dort liegt ein großer Teil der Kunst in der klassischen Musik. Und da muss man das mal vergleichen. Die Gefühle, die man da bekommt, ja, da komme ich gleich den Tränen nahe, je nachdem. Und es ist ein ganz anderes Gefühls Tiefe, als was jemand überhaupt mit Rockmusik erleben kann. Eben genauso wie man durch Rausch kriegt man nicht tiefe Gefühle. Das ist nur Schrott und Selbstbetrug. Ja, und eben das gibt uns der Herr, und diese Gefühle dürfen wir ausdrücken, aber sie bleiben nüchtern. Und wir sind nicht da am Abfahren und mangelnde Kontrolle. Du aber sei nüchtern in allem. Und als Beweis für diese tiefen Gefühle, das Buch der Psalmen. Warum hat Gott uns das Buch der Psalmen gegeben? Dort finden wir alle möglichen Gefühlslagen, die ein Mensch haben kann. Und zwar ganz unten am Boden oder auch ganz hoch, ja. Was dann nicht nur freuen heißt, sondern auch jubeln, aber nüchtern. Das ist der Punkt. Und darum, das Gebet soll nüchtern sein, und da muss man wachen, dass eben Gebete nicht in die falsche Richtung gehen und die Stimmung beim Beten nicht eben zum Abfahren führt, aber wirklich zu dem, dass wir eng und tief mit dem Herrn in unseren Herzen verbunden sind. Wir gehen weiter zu Vers 3 in Kolosser 4. Und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Ist das nicht ermutigend? Der Apostel Paulus braucht Gebete für seinen Dienst. Wir denken vielleicht, der war erstens ein Genie. War er? In Galater 1 sagt er, wie er als junger Mann seinen Zeitgenossen völlig überflügelt hat. Das war eine Ausnahmeerscheinung. Und darum wurde er auch bei einem der größten Rabbiner angenommen, bei eben Gamaliel, einem der größten Rabbiner damals. Und eine Ausnahmeerscheinung. Und dann hat er sich bekehrt Und der Herr hat all das, was er an Fähigkeiten entwickelt hat, geheiligt, sodass er seine hebräisch-aramäisch Kenntnisse, das Werk des Herrn, und wir haben ständig wieder da und da geschlossene Türen. Und durch Gebet können Türen geöffnet werden. Das heißt also, es macht einen Unterschied, ob wir beten oder nicht beten. Es können Türen geschlossen bleiben, die bei Gebet geöffnet werden. Und dann sagt einer, aber Gott ist doch souverän. Ja, was meinst du mit souverän? Da muss man übrigens sehr aufpassen. Denn es gibt Christen, die meinen mit souverän etwas ganz anderes als andere, die auch sagen, Gott ist souverän. Das Wort souverän heißt einfach, dass Gott die höchste Autorität hat. Das bedeutet nicht, dass der Mensch keine Verantwortung hat und dass der Mensch eigentlich von sich aus nichts kann. Ja? Sich nicht entscheiden kann, Gott führt die Entscheidung. Nein, Gott steht über allem. Und er hat einen Plan, einen Ratschluss. Epheser 1 spricht von einem Ratschluss Gottes, den er durchzieht. Aber er lässt die Verantwortung des Menschen. Und das heißt, es gibt Dinge, die macht Gott, ob wir beten oder nicht beten. Und dann gibt es Dinge, die macht Gott nur, wenn wir beten. Beweis? Jakobus 4. Jakobus 4. Das hat mich so gefreut, als ich das zum ersten Mal da so realisiert habe. Ja, das steht ja genau so da. Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Übrigens, Rufmord ist auch Mord. Und oft verbunden mit Neid. Ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Es gibt auch Gläubige, die führen Streit und Krieg miteinander. Und jetzt sagt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Aha. Also, ihr habt nichts. Begründung, weil ihr nicht bittet. Das heißt, wenn ihr beten würdet, dann könntet ihr es haben. Und das macht klar, dass es Dinge gibt, die Gott nicht gibt, wenn seine Kinder ihn nicht bitten. Unabhängig davon, dass Gott eben, ich sage jetzt nicht souverän, sondern in Autorität zu oberst ist und alles in seiner Hand hält. Und das ist also eine Ermutigung fürs Gebet. Es gibt Türen, die gehen nur auf, wenn wir darum bitten. Und darum bittet Paulus eine offene Tür. Aber wir müssen nicht meinen, wenn wir gebetet haben und es gibt eine offene Tür, dass es dann keine Probleme mehr gibt. In 1. Korinther 16, Vers 8 sagt Paulus, er schreibt einen Brief von Ephesus aus, eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan worden. Wunderbar. Es geht weiter. Und der Widersacher sind viele. Wir haben Widerstände. Aber die Tür ist offen. Und die kann geöffnet werden durch das Gebet der Gläubigen. Und dann sagt er, eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin. Was ist das Geheimnis des Christus? Das wird in der gleichen Zeit geschriebenen Epheserbrief erklärt. In Epheser 3 geht es um das Geheimnis des Christus. Und das erklärt der Apostel Paulus, das war von Ewigkeit her in Gott verborgen. Und er hat es niemandem mitgeteilt, auch von Ewigkeit her, auch durch die Zeitalter des Alten Testaments hindurch, niemandem. Kein Prophet, kein Jesaja, kein Jeremia, kein Hesekiel, niemand wusste von diesem Plan Gottes in Bezug auf die Gemeinde. Das war Gott so kostbar, dass es niemand gesagt hat. Aber irgendwie kann ich das gut verstehen. Wenn ich irgendetwas in der Bibel, etwas Schönes entdecke und ich weiß, ich kann dann dort und dort einen Vortrag kann ich einmal über das sprechen, aber irgendwie kommt das schon vorher durch. Meine Frau sagt mir, du kannst das einfach nicht für dich behalten. Ja, wie sollte ich auch? Wenn es einen freut, und also jetzt wirklich mit aller Ehrfurcht gesagt, diese Parallele. Aber im Alten Testament haben wir ganz viele Hinweise auf Christus und die Gemeinde. Es beginnt schon mit Adam, der in einen tiefen Schlaf fällt, und aus der Seite heraus wird seine Frau gebildet. Ein Hinweis auf die Gemeinde, die auf die geöffnete Seite des Messias, der sterben sollte, entstehen sollte. Und dann geht es weiter. All diese Hinweise, und Gott hat sie gegeben. Und natürlich konnte man das im Alten Testament noch nicht verstehen, erst im Rückblick. Aber so hat Gott darüber gesprochen, ohne zu sprechen. Und dann im Neuen Testament, sagt Paulus in Epheser 3, hat nun Gott dieses Geheimnis, dieses Verborgene, nicht mehr geheim gehalten, sondern er hat es seinen Aposteln und Propheten im Geist, in der Kraft des Geistes geoffenbart. Seit Pfingsten hat Gott das völlig geoffenbart, und dazu gehören dann die 8 Geheimnisse in den Briefen von Paulus. Die haben alle einen Zusammenhang mit der Gemeinde, mit Gottes Plan von Ewigkeit her über die Gemeinde. Und das ist so etwas Erhabenes. Das ist jetzt nicht das Thema, darum führe ich das nicht weiter aus. Und in 2 Minuten gibt es Kuchen. Für eine halbe Stunde. Also, aber ich möchte einfach sagen, das ist das Schönste, was es gibt. Und in den Plänen Gottes gibt es in seiner Schöpfung, ich formuliere ganz bewusst so, das hat nichts zu tun mit dem Sohn Gottes, der gehört nicht zur Schöpfung. In der Schöpfung gibt es nichts Höheres als die Gemeinde. Und das darf ich schon sagen, weil niemand könnte mir sagen, ich würde Israel irgendwie die Bedeutung in der Bibel wegnehmen, ja? Lieber kann mir einer sagen, du sprichst so viel über Israel, ja, und das ist auch wunderbar, aber es gibt etwas, das noch höher ist. Das ist die Gemeinde. Bestehend aus Gläubigen, aus den Juden und den Nichtjuden, von Pfingsten bis zur Entrückung. Und die gehören zu dem Geheimnis des Christus. Und die werden in Hebräer 12 genannt, die Erstgeborenen. Deren Namen im Himmel angeschrieben ist. Die Erstgeborenen, das heißt, die haben den ersten Platz, den Vorrang in den Plänen Gottes. Da plötzlich wird man dankbar, dass wir in dieser Zeit geboren sind. Schwierige Zeit. Ja, natürlich schwierige Zeit. Aber es ist die schönste Zeit, und darum wird diese Zeit genannt in Epheser 3 am Schluss, und zwar richtig übersetzt in der alten Elberfelder oder CSV Hückeswagen. Gott sei die Ehre durch alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter hindurch. Das ist das Zeitalter der Gemeinde. Das Zeitalter der Zeitalter, so muss man übersetzen, bedeutet das herrlichste Zeitalter, das es gibt. Und Paulus wollte dieses Geheimnis des Christus verkündigen. Er sagt in Epheser 3, Vers 8, ich habe den Auftrag bekommen, mir dem Geringsten aller Heiligen, dass ich diesen Reichtum des Christus, des Geheimnisses des Christus unter den Nationen verkündige. Und da sagt er, betet, um das zu verbreiten. Und dann sagt er noch deutlicher, um dessen Willen ich auch gebunden bin. Das hat ihm so viel Feindschaft vom jüdischen Volk her eingebracht. Weil er daran festgehalten hat, Heiden müssen nicht zuerst Juden werden und sie beschneiden lassen, sondern die gehören direkt zur Gemeinde. Das ist nicht ein Ersatz für Israel, das ist etwas ganz anderes. Das sind die Erstgeborenen. Und darum muss er leiden, um dessen Willen ich auch gebunden bin. Und dann sagt er, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Der hat also nicht darauf vertraut, also ich habe schon eine Ahnung, wie man didaktisch etwas weitergibt. Oh, natürlich, wenn wir seine Briefe lesen. So wunderbar strukturiert. Zum Beispiel der Römerbrief. Ein Musterbeispiel für klare, exakte Strukturierung. Aber er vertraute nicht auf seine natürlichen Fähigkeiten. Er sagt, ihr müsst beten, damit ich es sagen kann. Richtig sagen kann. Und ich merke ja manchmal, wie das ein Unterschied sein kann. An einem Ort spreche ich über das Gleiche wie an einem anderen Ort. Und dann sage ich mir aber, das ist mir jetzt nicht so gelungen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Und dann an einem anderen Ort, boah, kommt's. Ja, kommt das, woran liegt das? Ja, so dass ich wirklich die Freude auch rüberbringe. Ja, ich kann schon sagen, woran es liegen kann. Da müsst ihr ein paar Erfahrungen erzählen. Und das hat mir mal ein Bruder erzählt, ein älterer Bruder, von dem ich auch viel gelernt habe, ein Bauer. Und er hat mir gesagt, an einem Ort ist er von Brüdern richtig fertig gemacht worden. Und dann sollte er predigen. Eine Kuh, die man schlägt, die muss man nachher nicht melken. Und nicht erstaunt sein, dass die keine Milch bringt. Und so kann das sich auswirken. Und der Apostel sagt, betet, damit ich weiß, wie ich das sagen soll. Nicht was, das wusste er schon. Aber wie, das ist der Punkt. Wie und was ist nicht das Gleiche. Denken wir nur an den Herrn Jesus in Gethsemane. Matthäus, Markus und Lukas beschrieben. Und schauen wir da, wo der Herr Jesus sagt, Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. Und in der Parallelstelle, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es ging nicht nur darum, das, was der Herr Jesus tun sollte am Kreuz, sondern es ging darum, in welcher Art er das tun würde. Und die Art, wie er das gemacht hat. Wenn man die Evangelien liest und sieht, wie hat er das gemacht? Wie hat er da, ist er umgegangen mit dem Hohenpriester, mit dem Sanhedrin, als er da verhört wurde? Wie hat er sich verhalten, als Petrus versagt hatte? Und wie ist er dann schließlich aus der Stadt hinausgegangen, das Kreuz, den Querbalken, tragend nach Golgatha? Er hat nicht nur, was der Vater wollte, getan, sondern hat es so getan, wie er es wollte. Und darum ist es auch ein Unterschied. Man kann Wahrheiten verkündigen und die Herzen werden kalt gelassen. Und man kann es anders verkündigen und dann werden die Herzen erreicht. Und das ist so wichtig, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Gute Pause.